Ja, hallo und herzlich willkommen bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Wie jeden Samstag hier 19 Uhr auf FSK 93.0 und zum Nachhören im Netz auf einprozess.blogsport.eu. Ja, in dieser und der nächsten Woche werden wir eine Veranstaltung versenden, die am 17. März, also jetzt vor ein paar Tagen, stattgefunden hat, in Hamburg im Centro Soziale, veranstaltet von der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit dem Titel Keine offenen Fragen, Hamburg und der NSU. Im heutigen Teil soll es sich vor allen Dingen um Verbindungen der Neonazi-Szene, um die Geschichte zum NSU, der Hamburger Neonazi-Szene zum NSU und die Geschichte des Rechtsterrorismus drehen. Und in der nächsten Woche geht es dann um die Ermittlung und die Aufarbeitung des NSU in Hamburg. Aber jetzt erstmal der erste Teil der Veranstaltung. Keine offenen Fragen, Hamburg und der NSU. Viel Spaß dabei.
Hallo auch von mir. Ist ja auch schon einiges gesagt worden, was sozusagen in dem Zusammenhang NSU-Komplex und Hamburg eben eine Rolle spielen wird. Was man jetzt auf der ersten Folie sieht, ist sozusagen der Gedenkort, den es direkt am Tatort in der Schützenstraße gibt, wo eben Sülhem Enteşkıpü 2001 erschossen wurde. Da kommen wir aber später nochmal drauf, wie das mit der Aufarbeitung, auch mit dem Gedenken eben in Hamburg so vonstatten geht. Der Vortrag ist so geplant, dass es um verschiedene Komplexe geht natürlich und jeder davon wird eingeläutet von einem offiziellen Statement von städtischer Seite sozusagen. Und zwar einmal aus einer Mitteilung von dem Senat. Also es gibt so eine 87-seitige Mitteilung vom Senat, wo sozusagen alles, was Hamburg und NSU betrifft, beziehungsweise was eben da von Senatsseite gefunden wurde, eben mitgeteilt wird. Und dann aus Reden, die neulich gehalten oder vor einem Jahr ungefähr gehalten wurden, letzten Juli, Dreivierteljahr, wie auch immer, als es darum ging, dass ein Untersuchungsausschuss in Hamburg beantragt werden sollte. Aber das erkläre ich nochmal, aber das ist sozusagen die Struktur. So, das erste Zitat. Also. Zum Modus operandi der Gruppe lagen bis November 2011 in Hamburg keine vergleichbaren Erfahrungen vor, weshalb deren Vorgehensweise in Ermittlungshypothesen nicht einbezogen wurde. Eben aus der Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft. Das spielt darauf an, dass Rechtsterrorismus in Hamburg und auch allgemein in Deutschland eben keine Rolle gespielt haben soll angeblich. Das hat man auch ganz gut daran gesehen, als der NSU sich selbst aufgedeckt hat 2011, wurde es überall so dargestellt, als wäre das was völlig Neuartiges, als hätte es das noch nie gegeben und eigentlich fast so, als hätte man nie angenommen, dass Nazis eben morden. Und das ist auch so ein bisschen die Ausrede, warum man da nicht darauf hätte kommen können angeblich. Das, wie gesagt, gucken wir uns nachher auch nochmal genauer an, wie das mit den Ermittlungen vonstatten ging. Und das sozusagen liegt eben auch in Hamburg vor, aber das ist natürlich nicht der Fall, dass es keinen Rechtsterror gegeben hätte in Deutschland und in Hamburg vor dem NSU. Man ging aber sozusagen davon aus, dass Rechtsterror ganz parallel sozusagen zur RAF zum Beispiel funktioniert. Deswegen wurde gesagt, ja, die haben ja keine Bekennerschreiben hinterlassen oder die haben ja keine Bekennerschmierereien oder irgendwie Hakenkreuz hinterlassen, deswegen hätte man das gar nicht wissen können. Aber rechter Terror funktioniert eben meistens nicht so, sondern da ist die Tat die Botschaft. Ja, also diese Taten, die stehen für sich und werden in den jeweiligen Zusammenhängen auch verstanden. Also sowohl in der Neonazi-Szene war vor dem Auffliegen des NSU klar oder gab es zumindest die Annahmen, dass es sich um rassistische Morde handelt und eben auch in der migrantischen Community. Das also so kurz davor geschoben, aber bis heute halten sich ja diese Meldungen hartnäckig. Es kann keinen rechten Hintergrund haben, weil man hat keine Schmierereien gefunden. Also das ist auch bei heutigen Angriffen, zum Beispiel auf Geflüchtetenunterkünfte, ist das ja immer noch Standard. Also da wurde zum Beispiel nichts aus dem NSU gelernt. Ja, aber wie schon angedeutet, es war in Hamburg eben auch nicht der Fall, sondern auch hier gab es Rechtsterrorismus vor allen Dingen auch vor 1990. Also meistens werden ja die Opfer von Nazis erst ab 1990 gezählt. Das heißt dann, dass eben viele auch in Vergessenheit geraten und nicht mitgezählt werden, die vor 1990 ermordet wurden. So eben in Hamburg gab es 1980 einen Brandanschlag auf eine Geflüchtetenunterkunft in der Halsgestraße. Dabei kamen eben zwei Menschen ums Leben, nämlich Gok Chau Kyun und An La Do. Die haben diesen Brandanschlag eben nicht überlebt. Das hat damals in der Stadt auch sehr viel Widerhall gefunden. Also das wurde bemerkt, das gab da auch eine große Beerdigung. Das hat also durchaus, war das damals bekannt, aber ist seitdem in Vergessenheit geraten. Was wir hier sehen, ist eine Gedenkplakette, die wurde von der Initiative Halsgestraße dort angebracht. Die gibt es inzwischen nicht mehr, weil das war so eine Gedenkkundgebung, da wurde die Plakette eben angebracht und dort ist jetzt ein Hotel, die haben das eigentlich mehr oder weniger sofort, nachdem diese Gedenkkundgebung weg war, haben die diese Gedenkplakette oder diese Tafel wieder abmontiert. Und dann auch ein Beispiel, vielleicht etwas bekannter, Ramazan Afci, der ist von Neonazis ermordet worden am 21.12.1985. Da hat die Ramazan Afci-Initiative inzwischen erreicht, dass eben ein Platz nach ihm benannt wurde. Da seht ihr ja auch das Straßenschild. Der ist erschlagen worden, ja, S-Bahn-Station Landwehr, und mit dabei war unter anderem der Bruder von Thomas Wulff, einem recht bekannten Hamburger Nazi. Genau, das sind also diese Beispiele, die häufig in Vergessenheit geraten, aber es gibt eben rechten Terror auch in Hamburg. Und gerade dieser Brandanschlag, der wurde von einer Gruppe begangen, nämlich den deutschen Aktionsgruppen, die man ganz klar als rechtsterroristisch bezeichnen kann. Und der Chef dieser deutschen Aktionsgruppen, Manfred Röder, der kommt dann auch ins Gefängnis als Redelsführer, als Anführer von dieser Gruppe. Und der taucht dann später sozusagen im NSU-Komplex der taucht dann wieder auf, nämlich 1996, das ist auch wieder so eine Geschichte des Rechtsterrorismus, steht Manfred Röder wieder vor Gericht, weil der nämlich in der Wehrmachtsausstellung auf so Tafeln sowas wie Hetze und Lüge geschrieben hat. Der wird dann festgehalten, unter anderem vom jetzigen thüringischen Ministerpräsidenten, und da in Erfurt bei dem Prozess 1996 sind dann Menschen, die uns jetzt inzwischen recht bekannt vorkommen, nämlich, und man sieht es, da gehen sie aus dem Prozess raus, Mundlos und Böhnhardt. In der Mitte von den beiden ist André Kapke, der ist nicht in München angeklagt, aber gehört eben zu den Helfern dazu. Hinter ihm, auch mittig, geht Ralf Wohleben, der ist eben in München angeklagt. Und ganz an der Seite mit diesem grauen Pullover, das ist Tino Brandt. Auch Tino Brandt ist ja inzwischen etwas bekannter geworden, ist dann später als V-Mann aufgeflogen und sitzt inzwischen im Gefängnis. Allerdings nicht für seine neonazistischen Umtriebe, sondern aufgrund von anderen Dingen sitzt er jetzt im Gefängnis. Der ist also nie verurteilt worden für das, was er als sozusagen in der Neonazi-Szene, wie er sie aufgebaut hat und was er dort eben verbrochen hat. Ja, und die, die später zum Kerntrio des NSU gehören sollen und eben auch zum Helferkreis, die sind eben bei diesem Prozess. Und oben kann man sehen, was sie gemacht haben. Die haben nämlich dort so ein Transparent gehalten: Unsere Großväter waren keine Verbrecher. Genau. Das haben die dort eben ausgerollt und beziehen sich damit eben auch ganz klar auf Manfred Röder und auf dessen, wahrscheinlich auch auf dessen Geschichte als Rechtsterrorist. Das heißt, vielleicht ist gesellschaftlich Rechtsterrorismus ein Stück weit in Vergessenheit geraten, aber in der Neonazi-Szene ist das eben nicht der Fall, sondern die erinnern sich eben daran. Also das kurz auch zu dem Brandanschlag eben in Hamburg. Was sozusagen aus Hamburg auch kommt, ist Struktur. für die ostdeutsche Neonazi-Szene und eben für, vor allen Dingen auch für die thüringische Neonazi-Szene. Also in der Zeit, ne, in den 90ern sind ja jetzt immer wieder auch ein Begriff, weil bei der momentanen rassistischen Mobilisierung auch immer wieder Vergleiche gezogen werden zu den 90er Jahren, wo sich eben eine Atmosphäre ja durchs ganze Land gezogen hat, aber eben auch durch Thüringen, wo Neonazis die Straße beherrschen, also wo wirklich tagtäglich politische Gegner und Gegnerinnen angegriffen werden, zum Beispiel auch ja, Menschen mit Migrationshintergrund, rassistisch markierte Menschen werden eben regelmäßig von Neonazis angegriffen. Also auf der Straße herrscht eine Atmosphäre des Terrors und dann eben die Pogrome und Brandanschläge in den 90er Jahren auch, also Rostock-Lichtenhagen, Mölln, Solingen und so weiter. Also das so als Grundatmosphäre für die Zeit, in der sich der NSU sozialisiert, indem die auch lernen, dass die Bevölkerung, also das ist so der Lerneffekt, der angenommen wird, dass die Bevölkerung ja eigentlich hinter ihnen steht. Ja, also dass applaudiert wird, dass sie ja ignoriert werden, sozusagen im schlechtesten Falle für die Neonazi-Szene, sonst wird das auch viel bagatellisiert. Das heißt, es wird runtergebrochen darauf, dass sich so rivalisierende Jugendbanden, also Rechte und Linke, sich eben in den Städten irgendwie oder in den Dörfern gegenüberstehen und dass das also nichts mit Politik zu tun hat. Und ja, häufig wird es eben auch begünstigt und beklatscht und im Grunde wird gesagt, dass die Neonazis schon Recht haben, also von Menschen, die nicht als Neonazis organisiert sind, aber ganz offensichtlich die gleiche Meinung vertreten. Und ja, das ist auch so der Hintergrund für die späteren Taten. Da wird sozusagen angenommen, dass der NSU eben sich in so einer Vorreiterrolle verstanden hat, wo sie die Taten ausführen, wo sich vielleicht die Bevölkerung das nicht traut, aber wo sie im Grunde mitgehen. Und das ist eben die Atmosphäre, in der der NSU politisiert wird. Und da spielt eben Hamburg auch eine große Rolle, weil mehrere Konzepte, das Umfeld des NSU anschließt, kommen aus Hamburg. Ja, Christian Borch hat zum Beispiel das Konzept Anti-Antifa erdacht, wo es eben darum geht, politische Gegnerinnen einzuschüchtern und auch anzugreifen, ja, wo ja so große Listen dann in der Neonazi-Szene rumgehen, wo eben Namen und Adressen von linken Menschen zum Beispiel draufstehen. Und dieses Konzept wird eben auch in Thüringen angenommen. Da bildet sich dann aus so verschiedenen Strukturen, die es eben schon vorher gab, Anti-Antifa Ostthüringen. Und aus der geht dann später der Thüringer Heimatschutz hervor. Und das ist ja eben die Struktur, aus der NSU stammt. Das Ganze wird von Tino Brandt aufgebaut und der gibt eben auch schon damals an, dass er Christian Borch kennt und er geht auch in seinen Aussagen so weit, dass Christian Borch eigentlich alle Aktionen, die in Thüringen laufen, irgendwie steuert oder zumindest von denen weiß. Das ist also ein Konzept, was in Thüringen angenommen wird, was eben in Hamburg erdacht wurde. Und gleichzeitig gibt es auch den Aufbauplan Ost. Auch da ist Christian Borch sozusagen federführend dran beteiligt. Das ist so eine Idee, dass die westdeutsche Neonazi-Szene die Umbruchsituation im Osten ausnutzen möchte und dort Neonazi-Strukturen aufbauen möchte, die Strukturen, die es schon gibt, stärken möchte, indem viele westdeutsche Kader nach Ostdeutschland auch ziehen, indem dort Häuser gekauft werden und so weiter. Also die Strukturen, die sozusagen ideologisch schon da sind, die sollen dann aufgebaut werden. Das ist der Aufbauplan Ost. Und beispielsweise Worchs Auto zumindest wurde wohl in Rostock-Lichtenhagen auch gesehen. Und man nimmt an, dass er da schon so ein bisschen koordinierende Funktionen auch eingenommen hat. Also das ist das, was von Hamburg sozusagen in den oder nach Thüringen geht. Und das heißt, dort lernen sich einfach auch viele kennen. Ja, also Neonazi-Szene allgemein auch zu der Zeit, die sind ziemlich umtriebig, die sehen sich auf Demos, die sehen sich auf Konzerten, die sehen sich auf Schulungsveranstaltungen. Man kennt sich einfach gegenseitig. Das kann man sozusagen so festhalten. Und dann gibt es für das NSU-Kerntrio eben noch so ein paar Begebenheiten, wo man einfach nachweisen kann, dass die auch Hamburger Kader eben kennengelernt haben. Zum Beispiel bei den Tagungen in Hetendorf bei Jürgen Rieger. Der hatte dort ja so ein Schulungszentrum, wo regelmäßig Schulungen stattgefunden haben. Und dort sind eben auch Nazis aus Thüringen hingefahren, unter anderem eben Beate Zschäpe war da, Michael See, von dem gerade schon kurz die Rede war, der war dort auch und die haben eben an Schulungen teilgenommen. Also ganz verschieden, Rechtsschulungen zum Beispiel, wie verhält man sich also, wenn die Polizei einen befragt, wie verhält man sich vor Gericht, aber eben auch, dass dort Holocaust-Leugner und Leugnerinnen gesprochen haben, also ganz verschieden. Jürgen Rieger sowieso ist ja inzwischen tot, sehr umtriebig auch in ganz Deutschland und immer sehr stark an Vernetzung interessiert. Er soll mit Mundlos Briefkontakt gehabt haben und er hat zum Beispiel auch Michael See vor Gericht vertreten. Und später wird dann Michael See, über den reden wir gleich nochmal ausführlicher, der zieht dann auch nach Schweden und zwar in die Nähe von einem Hof, den Rieger dort besitzt. Also das sind Kontakte, die es da nach Thüringen gibt. Dann eine weitere Schulung kommt von Gisa Pahl. Gisa Pahl ist auch Rechtsanwältin. Und auch die gibt Schulungen, solche Rechtsschulungen. Und bei so einer Rechtsschulung, wo sie in Thüringen war, dort war auch Bönhardt anwesend, hat sich das eben erzählen lassen, wie man sich am besten vor Gericht verhält beispielsweise. Und Gisa Pahl spielt später dann auch noch mal eine Rolle. Es gibt ja das Lied Dönerkiller von Gigi und die braunen Stadtmusikanten, wo schon vor dem Aufliegen des NSU eben relativ deutlich gemacht wird, dass man davon ausgeht, dass das eben Nazimorde sind, um das mal so freundlich sozusagen runterzubrechen. Also ist einfach ein sehr rassistischer Song, der diese Taten abfeiert und sich auch wünscht, sozusagen, dass das wieder passiert. Und die geben dieses Lied zur Rechtsprüfung. Dieser Pahl macht das dann und stellt sozusagen fest, dass das eigentlich nur lustig gemeint ist und Dönerkiller, das hieße ja, dass man also sozusagen Döner verspeist oder Würstchen isst. So steht das dann in der Begründung und das Lied ist dann auch wirklich erstmal nicht auf dem Index. Das ist sozusagen ihr Beitrag dann später nochmal. Sowohl Rieger als auch Gisa Pahl, die haben dann später wahrscheinlich, also es geht, springt so ein bisschen in der Zeit, aber nur um nochmal die Rolle darzustellen. Rund um 2002 verschickt der NSU Briefe mit Spenden, wo sie sozusagen für ihre Sache werben. Also erst dann so eine kurze Darstellung, das steht jetzt nicht genau drin, was sie sozusagen machen, aber es wird sozusagen angedeutet. Und dann liegt da noch eine Spende bei. Sie machen einfach Werbung für ihre Sache. Da sind Adresslisten gefunden worden und da stand eben auch das Deutsche Rechtsbüro von Gisa Pahl drauf und auch die Nordische Zeitung von Rieger. Das ist eine Zeitung, die gehört zu dessen germanischer Artgemeinschaft. Genau, bei den beiden finden aber keine Hausdurchsuchungen statt. Das heißt, wir wissen nicht genau, ob diese Briefe wirklich bei denen angekommen sind, ob sie die vielleicht noch haben. Bei Rieger liegt das daran, dass er eben zu dem Zeitpunkt schon tot war. Und auch bei Gisa Pahl lag das eben daran, dass die Polizei gesagt hat, ja, man weiß nicht genau, wer da jetzt für es zuständig ist, deswegen gehen wir da nicht rein. Aber bei dem Nazi aus Mecklenburg-Vorpommern, Peter Reit, wurden Hausdurchsuchungen gemacht und bei dem wurde dieser NSU-Brief gefunden. Und der war damals zuständig für den Weißen Wolf, ein Neonazi-Fanzine, so ein Magazin, wo 2002 im Begrüßungstext sowas drin stand wie vielen Dank an den NSU, es wird Früchte tragen, Zwinker-Smiley. Wo also dieser Begriff schon auftaucht, wo also schon klar ist, die haben diesen Brief erhalten und diese Spende erhalten und der hat eben dann bei der Hausdurchsuchung vor ein paar Jahren hat er eben diesen Brief auch noch gehabt. Genau, also das sind so die Verbindungen zu den Personen. Was auch noch dazu kommt, ist nochmal Stichwort Neonazi-Fanzine. In diesen Neonazi-Zeitungen und auch in Büchern werden nämlich Terrorkonzepte diskutiert. Also das, was der NSU später macht, das ist eigentlich vorher alles schon aufgeschrieben gewesen in verschiedenen Zeitschriften und Büchern. Wie gesagt, also von wie bildet man eine Zelle, wie wählt man die Opfer aus, da steht sogar auch drin, dass man sich zum Beispiel, dass man mit Fahrrädern fliehen kann. Da wird beschrieben, wie finanziert man sich im Untergrund. Das alles wird diskutiert und in dem Sinne auch öffentlich, als dass sowohl natürlich der Verfassungsschutz diese Hefte und Bücher bekommt, nämlich von seinen V-Leuten, die ja da massenweise in der Neonazi-Szene drin sind. Aber zum Beispiel die Antifa-Linke kennen diese Diskussion auch zu dem Zeitpunkt, wo sie sozusagen laufen. Und diese Diskussion gab es auch in Hamburg, nämlich unter anderem im Hamburger Sturm, das Fanzine zur Gruppe sozusagen. Also es gab auch nicht nur dieses Heft, sondern auch die Gruppe Hamburger Sturm, die recht wortführend war. Das schwankt immer so, wie sie die Terrorkonzepte in dieser Zeitung diskutieren, weil als nämlich dem Hamburger Sturm das Verbot droht, dann tun sie sozusagen so, als ob sie sich eigentlich von Gewalt distanzieren. Aber schon bei kleineren Andeutungen im Heft weiß die Neonazi-Szene sozusagen, wovon die Rede ist. Ein weiteres zweibändiges Dokument, Buch, das wird auch als Diskette oft rumgereicht in der Neonazi-Szene, ist eine Bewegung in Waffen. Auch das stammt aus Hamburg und darin werden eben diese Terrorkonzepte diskutiert und beides wurde in der Garage gefunden, die durchsucht wurde, was dann sozusagen die Initialzündung war, für das NSU-Kerntrio abzutauchen. Also sowohl Hamburger Sturm als auch eine Bewegung in Waffen. Das heißt, auch dort kann man die Verbindung ziehen. Und ja, das sind so ein paar Beispiele. Es gibt noch viele kleinere Verbindungen sozusagen, über die man sprechen kann, aber das sind jetzt so die größeren. Aber da wird wahrscheinlich noch einiges mehr rauszubekommen sein. Aber sozusagen Hamburg ist da nicht der Meinung, sondern die sagen, für eine Einbindung von Angehörigen der rechtsextremistischen Szene Hamburgs in das Netzwerk des NSU beziehungsweise in dessen Aktivitäten oder auch eine mögliche Mitwisserschaft gibt es somit bislang keine Hinweise. Also das wird abgestritten und auch bis heute. Es wird zwar immer wieder in Frage gestellt, zum Beispiel im Innenausschuss, aber da kommt eben nichts nach und der Verfassungsschutz sagt im Wesentlichen, ja, wir hatten die Strukturen im Blick, aber ja, man wusste da nicht so viel. Genau, wichtig, das hatten wir ja gerade schon angedeutet, ist er hier. Einmal diese Bilder angucken. Also Michael See. Er heißt heute Michael Dolaisch von Dolzberg, weil sozusagen der Name seiner Ex-Frau. Michael See ist auch Neonazi aus Thüringen. Er wohnt heute in Schweden und macht dort so einen Hof irgendwie nach germanischem Brauchtum, sehr naturverbunden, mit Sonnenwendfeiern und so weiter. Also das sind, die beiden unteren sind aktuelle Bilder von, oder relativ aktuelle Bilder von seiner Homepage, die er betreibt. Und oben sozusagen aus seiner Zeit als aktiver Neonazi. Er behauptet nämlich, er wäre jetzt kein Neonazi mehr. Aber ja, Sonnenwendfeiern und ähnliches germanisches Brauchtum spricht da einfach dagegen. Und er ist wichtig für die Verbindung nach Hamburg, weil, wie schon gesagt wurde, er war nämlich V-Mann, nämlich V-Mann Tarif. Und er wurde geführt vom Bundesamt für Verfassungsschutz, also nicht von einem Landesamt, sondern genau auf Bundesebene. Und die haben den angesetzt auf Combat 18 Pinneberg. Und Comet Etting Pinneberg ist so ein bisschen ja auch eine Art Nachfolgerstruktur vom Hamburger Sturm, der ist dann nämlich verboten worden. Und dort finden sich auch wieder viele Hamburger Neonazis wieder, weil Landesgrenzen spielen in der Neonazi-Szene nicht so eine Rolle und Pinneberg ist einfach auch nicht so wahnsinnig weit weg. Also dort haben sich dann wahrscheinlich so Leute wie, oder Borch hat dann zum Beispiel vielleicht Michael See wieder getroffen und vielleicht kannten sich auch von Schulungsveranstaltungen in Hetendorf. Das sind so ein bisschen Spekulationen, die allerdings einfach naheliegen, weil ja alle sich in der Zeit davor in den 90er Jahren einfach wahrscheinlich schon kennengelernt haben. Ja, das heißt, 2002 geht Michael See nach Schweden und steigt sozusagen aus Neonazi-Tätigkeit und aus seiner V-Mann-Tätigkeit. Und vorher ist er eben in Pinneberg. Und das heißt, er ist auch zum Mordzeitraum relativ nah dran. So, also das ist so das, was man darüber sagen kann, ohne zu spekulieren. Was bei Michael See auch nochmal wichtig ist, ist, dass an ihm ein Verbotsversuch scheitert. Nämlich das LKA Hamburg wollte das Aktionsbüro Nord verbieten. Das Aktionsbüro Nord war so eine zentrale Koordinationsstruktur der norddeutschen Neonazi-Szene. Das LKA wollte es verbieten. Ist übrigens von unter anderem von Thomas Wulff gegründet worden. Und ja, bei diesem Verbot interveniert dann plötzlich der Verfassungsschutz und sagt, das geht nicht, weil wir wollen unsere Quellen schützen, die da drin sind. Und das ist vor anderthalb Jahren oder so in der Taz veröffentlicht worden, wer diese Quelle unter anderem war, nämlich Michael S., also Michael See, sollte da geschützt werden. Und an dem scheitert also dieses Verbot dieser zentralen norddeutschen Struktur. Ja, über Michael See, was der eben gesagt hat als V-Mann, was er sozusagen gemeldet hat, darüber ist nicht so viel bekannt, weil die Akten von ihm wurden geschreddert am 11.11.2011, also ganz kurze Zeit, nachdem der NSU sich selbst hat auffliegen lassen. Es war ja am 4.11.2011 und dann am 11.11. werden die Akten geschreddert in Köln. Das 11.11. eigentlich so ein bisschen Ausnahmezustand bei Fasching, aber egal, die Akten ja, werden geschreddert. Das heißt, man muss sich momentan darauf verlassen, was Michael See selber sagt, was sozusagen da drinstehen könnte. Und er behauptet, André Kapke, den wir vorhin auch gesehen haben, hätte ihn angerufen und ihn gefragt, ob er die drei unterbringen könnte, die zu der Zeit auf der Flucht waren. Michael See sagt, er hätte seinen V-Mann-Führer angerufen, hätte ihm das gesagt und der V-Mann-Führer hätte dann nach Rücksprache gesagt, nee, mach da mal nichts. Das wäre natürlich ein guter Zeitpunkt gewesen, zu wissen, wo sind die drei, um dann die sozusagen zu verhaften. Das ist das, was Michael See sagt und was sozusagen dann angenommen wird, was in diesen Akten drin steht, aber man weiß es eben nicht. Weiß auch nicht, was er von Comet Etting Pinneberg berichtet hat. Es gibt inzwischen so eine Rekonstruktion dieser Akten, was sich einfach dadurch ergibt, dass ja zum Beispiel, wenn er jetzt ans Bundesamt gemeldet hat, das und das haben Hamburger Neonazis gemacht, dann muss das Bundesamt diese Meldung an den Hamburger Verfassungsschutz geben. Also so tauschen sich die Behörden eben aus und so wurde diese Akte angeblich rekonstruiert, aber es weiß öffentlich, es weiß einfach noch niemand, was da drinne steht und es ist auch die Frage, ob sozusagen, also wenn die Akten geschreddert wurden, weil da was Brisantes drinne steht, ob das dann drinne steht, wenn die Akten rekonstruiert werden. So, also ich mag nicht so gern spekulieren, aber das ist sozusagen das, was da zu sagen ist. Und da wäre die Hoffnung, dass natürlich der neue, vielleicht der neue Bundestagsuntersuchungsausschuss diese Akten auch bekommt und dann eben das nochmal nachvollziehen kann. Es ist letztens gerade erst ein Beweisantrag gescheitert, leider ist abgelehnt worden in München vor Gericht, wo eben beantragt wurde, Michael See dort zu hören. Also in München wird er wahrscheinlich erstmal nicht vor Gericht als Zeuge auftreten müssen, aber der hessische Untersuchungsausschuss will ihn zum Beispiel befragen. Und es ist Er ist halt vom BKA befragt worden und da war ein Spiegelartikel über ihn, wo er sozusagen ausgepackt hat, wo er ganz viel erzählt hat, wie ängstlich er ist, wo er sich eigentlich als Opfer sozusagen darstellt, was viele aus der Neonazi-Szene auch machen. Und er müsste einfach nochmal öffentlicher befragt werden, um da mehr rauszukriegen. Ja, und die letzte Verbindung sozusagen von der Neonazi nach Hamburg ist das. Das ist die NSU, NSDAP, CD und DVD. Die ist 2005 gemacht worden von Corelli. Das ist ist Thomas Richter, auch ein V-Mann. Der ist inzwischen verstorben. Anfang 2014 ist er verstorben an einer unentdeckten Diabetes. Und diese CD wurde an den Hamburger V-Mann gegeben, der die CD dann dem Hamburger Verfassungsschutz weitergereicht hat. Alles so Anfang 2014. Und da sind so Bilddateien drauf. Das ist wie so eine Sammlung von Karikaturen und Bildern, die man sich vielleicht als Nazi gerne anguckt. Aber was sozusagen noch brisant ist, dass es ein Booklet dazu gibt. Und in dem Booklet steht also nicht nur die Abkürzung NSU, sondern auch nationalsozialistischer Untergrund. Aber V-Mann Corelli kann uns dazu eben nichts mehr sagen. Der ist tot aufgefunden worden, als man ihn zu dieser CD befragen wollte. Aber irgendwie hat die eben ein Hamburger V-Mann, wie er selber sagt, beim Aufräumen auf dem Dachboden gefunden, Anfang 2014. Der hat die also schon länger gehabt und hat gedacht, ach, hier NSU, vielleicht gebe ich das mal weiter. Und der ist auch inzwischen vernommen worden, aber darüber ist einfach noch nichts bekannt. Aber es geht sozusagen auch darum, dass die Abkürzung NSU und auch nationalsozialistischer Untergrund vor 2011 schon mehrfach aufgetaucht ist.
Ja, wie gesagt, das war eine Veranstaltung, die am 17. März im Centro Soziale stattgefunden hat. Veranstaltung von der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit dem Titel Keine offenen Fragen, Hamburg und der NSU. Ja, und dieses Mal ging es eben um die Verbindung in Neonazi-Szene nach Hamburg unter anderem. Und in der nächsten Woche soll es dann um die Ermittlung und die Aufarbeitung in Hamburg gehen. Das heißt, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.